Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Überall Geschichte Podcasts. Und Alan, heute machen wir tatsächlich Überall Geschichte pur. Wir zeigen nämlich an einem spannenden Fall, wie Geschichte immer wieder aus dem Regal geholt wird, um aktuelle Politik zu begründen, zu schmücken, vielleicht auch zu rechtfertigen, kurz, warum Geschichte eben wirklich überall ist. Und das ist ja unser Claim.
Genau, und diesen Claim wollen wir auch einlösen. Aber bevor wir in die Geschichte abtauchen, ein Moment aus der Gegenwart, den wir als Aufhänger nehmen für diese Folge. Du hast das ja vielleicht auch gesehen. Mark Zuckerberg, der Meta-Guru, an seiner 40. Geburtstagsfeier, da kursierte ein Bild von ihm selbst in die Social Media gebracht, von ihm mit einem schwarzen T-Shirt, auf dem nur drei lateinische Wörter standen: Karthago delenda est. Karthago muss vernichtet werden. Kein Gag, kein Kontext, nur diese Formel aus dem römischen Senat des 2. Jahrhunderts vor Christus, ein Satz, mit dem Cato der Ältere jede seiner Reden beendete, solange bis dann Rom tatsächlich in den Krieg zog. Also das war dann der Anfang bei Zuckerberg von mehreren Auftritten, wo er, und er macht das bis heute, soweit ich das überblicke, sich diese T-Shirts anzieht, wo meistens lateinische Sprüche draufstehen, zum Teil vergleicht er sich da auch mit Cäsar und so weiter.
Also Rom auch heute noch sehr präsent, 2000 Jahre nach oder knapp 2000 Jahre nach dem Niedergang des Imperiums trägt der Tech-Milliardär diese Zitate wie Lifestyle-Slogans vor sich her. Und die Szene zeigt ja auch exemplarisch anhand des Beispiels Rom, wie offen auch dieser Begriff von Rom, vom römischen Imperium, vom römischen Reich geblieben ist. Also sobald heute jemand Rom zitiert in irgendeiner Form, dann steht eben nicht die Antike im Mittelpunkt, wie es scheint, sondern es geht eigentlich immer um die Gegenwart, wo irgendwie irgendetwas legitimiert, dramatisiert, begründet wird mit diesem Griff nach Rom. Und das ist ja keineswegs neu. Also Rom hat seit jeher einen Sonderstatus. Es liefert, wie es der britische Historiker Richard Hingley sagt, eine beinahe grenzenlose Fähigkeit, vielfältige, wandelbare und sogar widersprüchliche Bilder zu erzeugen. Also Rom kann für allerlei Dinge herangezogen werden, für republikanische Selbstbeherrschung, für imperiale Macht, für die administrative Effizienz oder auch als Mahnung vor dem Verfall, also diese römische Dekadenz, die auch oft zitiert wird, oder es kann sogar für alles zusammenstehen. Und genau deshalb eignet sich Rom eben so wunderbar als Projektionsfläche für ganz unterschiedliche politische Vorhaben.
Genau. Und dieses Recycling, das fängt ja wirklich auch schon früh an. Also schon im frühen Mittelalter schwärmen da die italienischen Stadtstaaten von einer römischen goldenen Zeit. Die deutschen Kaiser, die erklären dann ebenfalls im Mittelalter ihr Reich zur legitimen Nachfolge, das ja dann schon mit dem Namen sichtbar machen, oder? Das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Es gab in Spanien die katholischen Könige, die sich da nach dieser Reconquista als Erben der Cäsaren darstellten. Und man kann das eigentlich beliebig weiterführen. Frankreich, England, Preußen, da wurde auch je nach Bedarf auf römische Disziplin verwiesen oder römische Frömmigkeit oder römische Ruinen. Also eigentlich ist da einfach alles drin als Schatzkammer, wo man sich bedienen kann. Mit guten Absichten oder mit weniger guten.
Genau, und darum wählen wir für diese Folge 5 Fallstudien aus, die Rom zum Thema haben, die Römer. Und wir beginnen mit Russland und der alten Idee vom dritten Rom, Wir schauen uns die Vereinigten Staaten an, die sich schon bei der Gründung ausdrücklich in einer römischen Tradition sahen. Wir werden Napoleon thematisieren, dann das britische Weltreich, das auch Rom als Inspiration für sich entdeckt hatte, als Sehnsuchtsort auch, und schließen dann schließlich mit Mussolini, der das antike Rom für seine modernen, ja, faschistischen Visionen und Bilder missbraucht hatte, also auch im Städtebau ganz explizit sich an Rom, am antiken Rom orientiert hat.
Genau, 5 Beispiele, aber eigentlich immer derselbe Mechanismus. Rom als Spiegel. Wer hineinschaut, du hast schon gesagt, der sieht dann nicht die Antike, nicht Caesars Welt, sondern das eigene politische Projekt, so wie es ihm gerade passt. Und eben gerade, weil die Bilder widersprüchlich sind, lässt sich da auch fast jede Agenda dran andocken. Und nach dieser Einführung, Mirko, die fast so lange war wie eine Rede von Cato im römischen Senat, gehen wir jetzt in die Materie rein. Das erste Beispiel, Russland, das sich als drittes Rom verstand. Führ uns da mal hin. Wo sind wir da? Außer in Russland, ich meine auch zeitlich. Und was zeigt uns dieser Fall?
Ja, Moskau, Russland ist natürlich auf den ersten Blick nicht unbedingt ein naheliegender Spiegel Roms. Und wir haben es schon erwähnt, im Zentrum eigentlich dieses Rom-Bezugs ist die Lehre vom dritten Rom, diese sogenannte Lehre vom dritten Rom. Die hat ihren Ursprung im frühen 16. Jahrhundert und vielleicht so ein ganz grober historischer Kontext, ein kurzer Abriss. Das ist die Zeit, als das Moskauer Reich unter Großfürst Wasili III., der von 1505 bis 1533 der Großfürst von Moskau war, versucht hat, seine Macht zu konsolidieren, verschiedene Territorien erobert, Städte erobert. Und in dieser Zeit entstand in einem abgeschiedenen Kloster in Pskov, das ist eine Stadt südlich von St. Petersburg an der Grenze zu Estland, also ziemlich weit weg von Rom, angeblich diese Idee von Moskau als dem dritten Rom. Und der geistige Kopf dahinter ist offiziell ein Mönch, Philofei, aus dem Eleazarov-Kloster. Und es gibt auch heute noch Vermutungen, Spekulationen, Debatten darüber, ob dahinter vielleicht nicht jemand anders steckte. Jedenfalls dieser Mönch, dieser Philofei, hat um 1520 in mehreren Sendschreiben, also Briefen an eine ja größere religiöse Öffentlichkeit, eine theologische Vision entwickelt. Und das ist ganz wichtig. Es ist, oder diese Lehre vom dritten Rom ist zuerst mal eine religiöse Reflexion. Also es ist kein politisch-territorialer Anspruch, keine politische Theorie, aber es ist eine Lehre, die eben das russische Selbstverständnis dann für Jahrhunderte, womöglich auch bis heute, bis zu Putin geprägt hat oder prägt. Und da werden wir sicher nochmal abschließend darauf zurückkommen.
Okay, also Rom wird als theologisches, religiöses Muster da genommen von diesem Mönch oder wem auch immer ihn inspiriert hat dazu. Und wie wird denn das jetzt übersetzt in die Politik? Also wer versteht sich denn da als politischer Erbe von Rom?
Was man vielleicht noch erwähnen muss, die Idee hinter diesem dritten Rom ist in aller Kürze, Philofei hat das so auf eine Formel gebracht, 2 Rome sind gefallen, das dritte steht, aber ein viertes wird es nicht geben. Also es ist so ein bisschen die Zeitdiagnose seiner Zeit über den Zustand der christlichen Welt im 16. Jahrhundert. Das erste, also das römische Rom, ist gefallen durch Häresie, also durch die Abweichung von der wahren christlichen Lehre. Das zweite Rom, Konstantinopel, Byzanz, Ostrom, gibt viele Namen, das heutige Istanbul, wurde 1453 erobert von den Osmanen.
Also den Moslems.
Den Moslems, genau, den Ungläubigen. Und daraus folgert Philofei, nur Moskau bleibt übrig als letzte rechtsgläubige Bastion, als letzter christlicher Staat. Ergo ist Moskau das dritte Rom und es wird auch das letzte sein. Also da ist diese heilsgeschichtliche Abfolge, diese Theologie, die da entwickelt wird. Und das ist auch keine neue Idee, das gibt es bereits in der Antike mit dem zweiten ökumenischen Konzil von 381. Da wurde Konstantinopel als das neue Rom bezeichnet. So, also das ist eine alte Idee. Und du hast nach dem Transfer gefragt in die Politik. Es gibt so eine weit verbreitete Annahme, dass diese Lehre vom dritten Rom eine politische Ideologie war. Aber eben, es ist zuerst mal eine rein religiöse Idee, keine offizielle Staatsideologie. Und diese Schriften von Filofey, die enthielten auch keinerlei politische Forderungen. Also Moskau wird wirklich primär als Refugium für die wahre, aufrichtige Christenheit dargestellt. Und das hat auch gute Gründe, weil die Osmanen waren in dieser Zeit die dominante Macht. Also die haben Konstantinopel erobert, die sind der Big Player in der Region. Und ein politisch-territorialer Bezug auf Rom als territorialer Anspruch gelesen, das wäre eine Kriegserklärung Moskaus gewesen an die Osmanen. Und spannend ist dann aber, dass sich zeitgleich dennoch parallel zu dieser religiösen Legitimation Moskaus als drittem Rom eine politische Argumentation entwickelt, und zwar mit direkten Bezügen zum römischen Imperium. Es kommen nämlich in dieser Zeit literarische Erzählungen, Chroniken auf, die geschrieben werden, die eine Genealogie der russischen Fürsten konstruieren. Also das ist geschichtswissenschaftlich nicht haltbar, aber in diesen Geschichten werden dann spektakuläre dynastische Kontinuitäten gestrickt. Also der Plot ist, etwas verkürzt gesagt, die Ahnenreihe der russischen Herrscher, die führt zurück bis zu Kaiser Prus. Und Prus, das ist der Bruder des ersten römischen Kaisers Augustus. Und damit stehen quasi die russischen Herrscher in einer legitimen, direkten Nachfolge zu Rom, also dieses dynastische Element. Die Krux ist
also aber, Rom und zum ersten, muss man vielleicht sagen, zum ersten genau. Kaiser überhaupt, dem Mann, genau. Der eigentlich diese Republik dann in ziemlich autokratischer Manier umgebaut hat in ein Kaiserreich.
Genau.
Interessante Ahnenforschung, die diese Russen da betreiben, weil ich meine, Kaiser Augustus war ja bekanntlich hat es nie geschafft, bis nach St. Petersburg, aber gut.
Genau. Und die Krux ist auch, dieser Kaiser Prus, also dieser Bruder von Augustus, der hat als historische Person nie existiert. Das ist ein erfundener Bruder. Ermöglicht aber natürlich eben diese direkte Linie nach Moskau, auch unter Umgehung der Zwischenstation Ostrom. Also es braucht nicht diesen Weg von Rom nach Konstantinopel, nach Moskau, sondern man hat mit dieser Konstruktion eigentlich die Möglichkeit, direkt vom ersten zum dritten Rom zu gehen. Und legitimiert sich damit natürlich zusätzlich.
Prus, muss man vielleicht sagen, tönt jetzt für meine Ohren auch nicht sehr lateinisch. Aber gut, ich bin auch kein Lateiner.
Du hast natürlich keinen Lateinabschluss, Alan.
Ja,
das müssen wir hier nochmal festhalten.
Gut. Okay, also diese russischen Fürsten konstruieren sich jetzt also diesen Stammbaum, der sich angeblich bis auf Augustus zurückführen lässt. Ist das der einzige Bezug? Also ich habe schon gesagt, ich meine, die römische Herrschaft, die reicht ja auch gar nie bis nach Russland. Mhm. Also wie wird denn aus Russland oder aus Moskau, der späteren Fürstenstadt, dann ein Spiegel Roms? Wie machen denn die das?
Ja, die Moskauer Fürsten, die inszenieren sich auch in einer kaiserlichen Kontinuität mit römischen Herrscherinsignien. Also das fängt an beim ersten offiziell gekrönten Zar, Ivan IV. Und der zeigt sich mit Insignien, also mit Symbolen, Zeichen, auch Dingen, die angeblich direkt nach Moskau überliefert worden sind. Und in diesen Chroniken und Erzählungen, die ich vorhin erwähnt habe, da ist auch ganz detailliert geschildert, wie angeblich diese römischen Machtsymbole durch Abgesandte des byzantinischen Kaisers Konstantin Monomachos an den Kiewer Großfürsten Wladimir Monomach im 11. Jahrhundert übergeben worden sind. Klammer, auch darum ist die Ukraine für Russland so interessant. Also es gibt quasi diesen imaginierten Weg von Rom nach Konstantinopel über Kiew nach Moskau. Und angeblich sollen da eben diverse Insignien überreicht worden sein. Sollen gewesen sein ein hölzernes Halskreuz aus dem lebensspendenden Holz des Kreuzes Christi, die Zarenkrone, der Purpurmantel des römischen Kaisers, der Silberbecher des Kaisers Augustus und seine goldene Brustkette. Also da wird ganz materiell versucht, eine Kontinuität herzustellen mit diesen römischen Herrschaftssymbolen, die nun dem Zaren in Moskau zu eigen sind.
Okay. Was passiert denn jetzt mit dieser Lehre vom dritten Rom im Laufe der Zeit? Du hast es schon angetönt, es gibt einen Bezug bis heute mit der Ukraine, aber wie muss man sich das vorstellen?
Ja, so im Schnelldurchlauf. Es gibt im 19. Jahrhundert eine entscheidende Wende. 1861 werden erstmals Filofeys Sendeschreiben neu veröffentlicht. Also die waren bis dahin nicht wirklich öffentlich zugänglich. Und es folgt dann eine Interpretation dieser Lehre vom dritten Rom als politisch-imperiale Doktrin für das russische Imperium. Und diese angeblich direkte Linie von Rom nach Moskau, die wird dann zur Basis für die Erzählung, dass Russland der Retter der Welt ist, berufen ist, um die Christenheit zu einen, zu befreien, sie auch zu führen, also nicht nur religiös, ganz klar dieser politisch-ideologische Anspruch. Das wird dann im 20. Jahrhundert, im Kommunismus, vor allem in der Stalinzeit, pragmatisch umgedeutet, dass diese Lehre vom dritten Rom die Bildung eines zentralisierten Moskauer Staates gefördert habe, dass diese Lehre ermöglicht habe, imperiale Eroberer abzuwehren. Und spannend, dann seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 90er Jahre hat die Beschäftigung mit dieser Lehre vom dritten Rom eine beachtliche Renaissance erlebt. Also es gibt ganz viele Rückgriffe auf diese imperial-territorialen Interpretationen des 19. Jahrhunderts, und das prominenteste Beispiel dabei ist Alexander Dugin, also der rechtsnationalistische Intellektuelle, der ja ganz oft als Putins Gehirn und ideologischer Impulsgeber bezeichnet wird. Und auch Dugin hat sich quasi diese Lehre von Moskau als drittem Rom zu eigen gemacht und argumentiert entsprechend damit.
Okay, also da gibt es wirklich eine Linie bis zu Putin und seinem Umfeld.
Das kann man definitiv so sagen, und spannend ist das umso mehr, wenn man sich quasi die andere große Supermacht des 20. Jahrhunderts anschaut, die Vereinigten Staaten von Amerika. Da ist die Faszination für Rom ja schon ganz früh angelegt. Woher kommt in den USA dieser Bezug zu Rom, diese Faszination?
Sie kommt von einem ganz anderen Punkt her. Sie betrifft nämlich nicht das römische Imperium, also die Zeit eben, die mit Augustus dann angebrochen ist, sondern die Zeit vorher, die Zeit der römischen Republik. Und eigentlich sind es, vereinfacht gesagt, zwei Dinge, die sich da treffen bei der Staatsgründung der Vereinigten Staaten 1776 oder zumindest in dieser Zeit auch mit dem ganzen Vorlauf, in diesem Unabhängigkeitskampf. Erstens, es gab zu dieser Zeit für diese Gründerväter, diese amerikanischen, gab es nicht wirklich lebendige Vorbilder für eine große Republik. Es gab kleine Republiken, Genf zum Beispiel, aber das war ein Stadtstaat. Und das antike Rom war eigentlich das einzige Modell eines großen, repräsentativen Staats, der funktionierte ohne König. Ein bisschen vereinfacht gesagt. Also das war mal das eine. Und dann, glaube ich, müssen wir schon auch über die Leute reden, die am Anfang standen, dieser jungen Republik der Vereinigten Staaten, diese Gründerväter, diese Eliten eigentlich der britischen Kolonien. Die waren nämlich klassisch erzogen. Latein war ihr Schulalltag, ihre Rhetorik lernten sie von Cicero. Und die waren also schon sehr durchdrungen, die sahen sich auch so ein bisschen dieser Nachfolge von römischen Intellektuellen. Und es gibt eine Anekdote, die das sehr schön zeigt. Wir sind jetzt im Winter 1778, also mitten in diesem Unabhängigkeitskrieg zwischen diesen abtrünnigen Kolonisten und der britischen kolonialen Macht. Und die US-Armee ist da in dieser Zeit an einem kritischen Punkt, geht ihr nicht so gut, die Briten sind da in der Oberhand, und George Washington, der General der US-Armee, der liegt da mit seiner Truppe in Valley Forge. Es ist ein improvisiertes Lager bei Philadelphia. Es ist bitter kalt, gibt kaum zu essen. Typhus, Dysenterie grassieren, also die Moral ist schlecht. Und inmitten dieser Szene lässt Washington seine frierenden Soldaten ein Theaterstück proben. Und das heißt Cato von Joseph Addison. Und der Stoff, ganz kurz gesagt, dreht sich um den Stoiker Cato, den Jüngeren, der die römische Republik verteidigt gegen Caesars Machtgelüste. Und er scheitert dann, aber er begeht lieber Selbstmord, als sich unterwerfen zu lassen. Mhm. Und George Washington, der liebte dieses Stück, er kannte auch Passagen auswendig, und er ließ das diesen Soldaten aufführen, um ihnen zu zeigen, auch wenn wir hier gegen ein Imperium kämpfen, wir halten durch, und im Zweifelsfall gehen wir auch lieber unter und so weiter. Und es zeigt so ein bisschen, das ist die Szene auch, in der sich diese Gründerväter, diese Kolonialelite sieht.
Also starke Symbolik. Wie äußert sich denn jetzt diese Faszination bei den Gründervätern? abseits von Theateraufführungen in bitterkalten Kriegssituationen.
Ja, es hat eben auch darüber hinaus eine gewisse spielerische Note, oder sagen wir, aus heutiger Sicht wirkt es so. Also diese eben auch intellektuellen Anführer, die im Unabhängigkeitskampf und dann auch danach in den ersten Jahren des neuen Staats diese Pamphlete schreiben, wo sie ihre Prinzipien für den künftigen Staat festhalten, die machen das besonders vor der Unabhängigkeit unter Decknamen, mit Pseudonymen. Hm. Und diese Decknamen, die übernahmen sie dann sehr oft, eigentlich fast immer, aus der spätrömischen Republik. Also Cato, Publius, Brutus. Ja. Viele dieser Namen, die Gebildeten aus ihrer Schicht mit bestimmten republikanischen Tugenden verbanden. Also man wusste, ja eben, wenn ich jetzt mir diesen einen Decknamen gebe von diesem einen römischen Senator, dann ist das verbunden mit einer bestimmten Tugend, zum Beispiel der Tugend der Mäßigung oder der Zurückhaltung oder der Weisheit. Und dieses eben, das wirkt ein bisschen spielerisch, aber es war mehr als Tarnung, weil diese Pseudonyme zusammen mit den Pamphleten, mit den Argumenten, die ergaben dann ein politisches Theaterstück eigentlich, in dem jeder Leser sofort wusste, okay, welche republikanische Tugend wird da jetzt herauf beschworen? Ja. Und dann gibt es auch ein weiteres Beispiel, wo man das gut sieht. Das ist die Figur von Cincinnatus. Cincinnatus war in der Zeit der Römischen Republik, er wurde zweimal zum Diktator ernannt. Also der musste Rom in einer Krisensituation retten, aber hat dann diesen Posten zweimal auch dann freiwillig wieder abgegeben und ist auf seinen Bauernhof zurückgekehrt. Das ist so
wie vorgesehen in Rom.
Ja, das mit dem Diktator schon, aber die wenigsten sind dann natürlich zurückgegangen ins total zivile Leben. Ja. Genau, also die Rolle des Diktators, das ist so, der wurde in der Republik, konnte der ernannt werden für eine bestimmte Zeit, gab dann den Posten wieder ab. Aber das Besondere bei Cincinnatus war, dass er eigentlich gar nicht zu dieser römischen Elite gehören wollte. Er ist dann der Legende nach eben jedes Mal wieder verreist auf seinen Bauernhof. Und jetzt kommt das zusammen mit der Figur von George Washington, weil der legte ja 1783 tatsächlich das Oberkommando nieder über die Armee nach dem gewonnenen Krieg. Und 1797, nachdem er zweimal zum Präsidenten gewählt wurde, legte er auch die Präsidentschaft nieder. Und das war ja damals noch nicht unbedingt festgeschrieben so. Heute ist es ja die Norm, oder? Zwei Amtszeiten kann ein US-Präsident machen. Aber das geht zurück auf Washington. Und beides galt damals als spektakulärer Machtverzicht, eben wie bei Cincinnatus. Und diese Figur Cincinnatus, die lebt eigentlich bis heute fort. Also damals war es so, dass Offiziere dieser US-Armee den Order of the Cincinnati gründeten, also eine Veterangesellschaft, auch mit römischem Adler und so und dem Grundsatz Omnia relinquit servare Republicam. Er verlässt alles, um die Republik zu retten. Und später, die Stadt Cincinnati, kennen wahrscheinlich alle, ist auch nach diesem Cincinnatus benannt. Also das ist wirklich auch tief eingesickert da in die politische Alltagskultur. Mhm.
Lass uns vielleicht, nachdem wir nun ein bisschen die intellektuellen, ideengeschichtlichen Einflüsse Roms, des republikanischen Roms auf diese Gründerzeit der USA skizziert haben, lass uns sichtbarer werden, die sichtbaren Spuren thematisieren. Allen voran die Hauptstadt, Washington D.C. wirkt ja wie ein römisches Freilichtmuseum in gewisser Weise. Was steckt da hinter diesem Styling oder auch hinter diesen ganz bewussten Anleihen an Rom?
Ja, da steckt natürlich Kalkül dahinter. Der erste Architekt der Stadt, Pierre L'Enfant, ein Franzose ursprünglich, der legte 1791, als man Washington gründete, bewusst breite Diagonalachsen an, so wie die Triumphstraße in Rom. Er wählte auch bewusst einen dominanten Hügel, wo dann das neue Parlament hingebaut wurde. Und er tat das mit der expliziten Absicht, dass jeder Bürger von überall her in der Stadt das Kapitol sehen konnte, also das republikanische Herz dieses neuen Staats. Und heute kennt ja auch jeder Capitol Hill, oder? Diesen Hügel, wo das Kapitol draufsteht. Aber der hieß eigentlich mal anders. Der hieß mal Jenkins Hill. Also sehr unspektakulär. Das war so ein bisschen das Muster dahinter. Also man benannte Dinge um, man berief sich auch architektonisch sehr explizit auf Vorbilder aus Rom. Also wenn man mal sich den Supreme Court anschaut zum Beispiel oder das Lincoln Memorial, das Jefferson Memorial, diese großen Tempel und Prachtbauten entlang auch der National Mall. Die sind ja alle so eben weiße Marmorverkleidung, Säulen. Das sind alles sehr explizite römische Vorbilder, die man sich da genommen hat. Und man könnte, glaube ich, sagen, Architektur war bei diesen jungen Staatsgründen sowas wie der Dauerwerbespot. Also hier entsteht ein zweites Rom, aber ohne Kaiser.
Und trotzdem gibt es diesen, ja, kaiserlichen Bezug, könnte man sagen. Also schon 1776 haben ja einige Gründerväter wie Thomas Paine oder Benjamin Franklin relativ offen über ein Rising Empire of America gesprochen. Wie passt Imperium, das mit Kaisertum assoziiert ist, zum republikanischen Ideal dieser neu entstehenden Hauptstadt, dieses ja auch George Washington-Ideals, das da gelebt wird?
Ja, das stimmt natürlich. Das ist ein riesiger Widerspruch, wenn man einerseits die Republik beschwört, aber dann andererseits von Empire zu reden beginnt und eben von diesem zweiten Teil des römischen Reichs sozusagen. Und die Gründer haben das eigentlich so aufgelöst, dass sie gesagt haben, ja gut, auch Rom hat ja sein Weltreich zuerst als Republik aufgebaut. Und solange es einen Senat gibt, da kann man dann auch expandieren und trotzdem tugendhaft bleiben. Das war so der Versuch, das zusammenzubringen. Und Thomas Jefferson, einer der Gründerväter, der hat dann auch 1801 vom Empire of Liberty gesprochen. Also es ging eigentlich darum, die Freiheit nach außen zu tragen, nicht die Tyrannei. Das war der Kniff. Und auch diese ganze Eroberung des Kontinents Richtung Westen, die dann in den späteren Jahrzehnten erfolgte, das konnte man dann so als republikanische Mission darstellen, nicht etwa als imperialen Raubzug. Aber man muss schon auch sagen, in dieser Zeit kommt dann schon auch sehr früh diese andere Seite, nämlich diese Warnung vor, ja, all den Faktoren, die dann zum Untergang dieses Römischen Reichs geführt haben, also eben Luxus, Lasterhaftigkeit, Liederhaftigkeit, Machtkonzentration, aber auch Cäsarismus, also diese Führerverehrung. Ja. Und ja, das ist auch interessant, finde ich. Man muss auch sagen, schon ab diesem Punkt ist dann die US-Geschichte auch immer wieder durchzogen von Epochen, wo sich die Amerikaner immer wieder sehr stark auch mit dem Ende ihres Imperiums beschäftigen, wo sie dann überlegen, ja gut, sind wir jetzt wie Rom kurz vor dem Fall? Und man muss ja auch sagen, auch im Moment, in Zeiten von Trump und Rückzug und Angriff auf Demokratie und so weiter, ist ja das auch wieder sehr ausgeprägt, wenn man amerikanische Medien und Debatten ein bisschen mitverfolgt.
In der Tat, in der Tat. Und nach einer ganz kurzen Pause, Alan, werden wir uns einen eher wenig republikanisch gesinnten Mann anschauen, der sich ebenfalls auf Rom bezogen hat in einer, ja, ähnlichen Zeit oder eigentlich in der gleichen Zeit. Wir werden uns nämlich anschauen, wie Napoleon Bonaparte in Paris, einer weiteren großen Weltstadt der Zeit, sein Rombezug aufgebaut hat. Bis gleich.
Und da sind wir wieder bei Überall Geschichte mit unserem Blick auf die Römer. Und Mirko, wir sind vor der Pause stehen geblieben. Oder wir hatten angekündigt, dass wir über Napoleon reden und seinen Rückgriff auf das römische Imperium, der ja auch ein bisschen nahe liegt, weil er sah sich ja als großen Staatsmann in langer Tradition. Aber eben, er ist Franzose oder Corse und bemächtigt sich dann Frankreichs. Woher kommt sein Rombezug?
Ja, für den Korsen Napoleon Bonaparte waren die antiken Helden und Geschichten der Römer und auch der Griechen, wie für alle in seiner Zeit, eigentlich der zentrale Referenzpunkt. Und in gewisser Weise ist sein Rombezug ein Jugendtraum. Also er kommt von Korsika auf das Festland in die Militärschule von Brienne-le-Château, ist zu diesem Zeitpunkt 12 Jahre alt, weit weg von zu Hause. Und in dieser Schule verschlingt er die Geschichten der antiken Helden. Also Julius Caesar ist sein Lieblingsheld. Er trachtet danach, es Alexander dem Großen gleich zu tun. Er liest von Hannibal, von Augustus, möchte diesen großen, sogenannten großen Männern der Geschichte nacheifern. Also das ist auch in der Zeit die Idee, dass sich durch diese großen Männer die Geschicke der Welt sich vollziehen durch die Hände dieser Männer. Also das ist die damals prominente Geschichtsauffassung nach Hegel. Der Weltgeist vollzieht sich in den großen Männern der Zeit. Und Napoleon ist klar, er wird auch einer dieser großen Männer werden. Er will diesen Helden, diesen antiken Helden nacheifern. Und reiht sich damit natürlich ein in eine sehr alte Tradition europäischer Herrscher. Wir haben es ja jetzt schon ein bisschen angetönt, die eben in diesen römischen Kaisern das Ideal der universalen Herrschaft erkannt haben. Und ja, wenn man sich so diesen Ursprung des Bezuges für Napoleon anschaut, dann verbirgt sich darin natürlich auch eine gewisse Tragik. Also für Napoleon ist Rom, das Imperium, der Rom-Bezug eigentlich die Erfüllung eines Kindheitstraums. Ja, in gewisser Weise der tragische Versuch, diese bewunderten Helden der Schulzeit zu übertreffen. Also das ist so ein bisschen der Ursprung seines Rombildes auch.
Okay. Und es gibt dann diese berühmten Bilder von der Kaiserkrönung 1804, also gemalte Bilder natürlich, wo diese Spuren Roms oder diese Faszination, auch diese Sehnsucht, sich in diese Reihe zu stellen, ja ganz offensichtlich wird, wo er sich dann auch visuell als römischer Kaiser inszeniert, oder?
Ja, die Kaiserkrönung ist eine Art römisches Theater von Napoleon inszeniert. Also diese Kaiserkrönung findet am 2. Dezember 1804 statt in Notre-Dame, also in Paris, ist von einer beispiellosen Theatralik geprägt und diese Gemälde, die zeigen in der Regel Napoleon stehend, in einer Krönungsrobe gekleidet, also ähnlich den römischen Kaisern, dieser Kaiserumhang, den wir auch aus Moskau kennen nun. Und die wohl bekannteste Facette dieser Kaiserkrönung ist, Napoleon bricht mit der mittelalterlichen Tradition, er setzt sich nämlich die Kaiserkrone selbst auf den Kopf. Und das ist ja unerhört, weil bisher fuhren diese römisch-deutschen Kaiser vor allem des Mittelalters, die fuhren nach Rom, um sich dort auch die Bestätigung ihrer Position durch eine päpstliche Krönung abzuholen. Und Napoleon ließ den Papst nach Paris kommen, ließ ihn in Notre-Dame zusehen, wie er sich selbst krönte und hat damit natürlich auch so einen machtsymbolischen Bruch inszeniert. Also er inszeniert damit auch seine Überlegenheit über dieses alte Kaisertum. Und hat sich eben nicht mehr wie die Mittelalterkaiser als ein Herrscher von Gottes Gnaden verstanden, sondern als Volkskaiser, also als Kaiser der Franzosen, so hat er sich ja dann auch bezeichnet. Und damit hat er ganz bewusst eigentlich die römischen Imperatoren nachgeahmt, also die auch ihre Macht vom Volk und von den militärischen Legionen abgeleitet haben und eben nicht von einer göttlichen Gnade, dem Papst. Und du hast die Bilder angesprochen, da lässt sich dann auch sehr gut nachzeichnen, wie diese römischen Bezüge auch visuell inszeniert worden sind. Also Napoleon ließ sich wie einst die römischen Cäsaren mit einem Lorbeerkranz darstellen. Er wählte den römischen Adler als Symbol für seine Armeen. Er ließ dann später auch in Paris die Vendôme-Säule errichten, um seine Siege auf den Schlachtfeldern zu verewigen und hat dies auch als direkte Nachahmung der Trajanssäule in Rom in Auftrag gegeben, also diese Trajansäule, die durch den römischen Kaiser Trajan errichtet worden war, um seine Siege zu feiern. Also da gibt es ganz explizite symbolische Bezüge auch von Napoleon, mit denen er sich in diese Tradition der römischen Kaiser gestellt hat.
Und das finde ich schon immer noch sehr interessant, sich das vor Augen zu halten, dass da ein Mann kommt, der sich so explizit als Kaiser gibt, schmückt, in einem Land, das erst 15 Jahre zuvor die Französische Revolution vollbracht, vollendet hatte, wo man sich ja für das Gegenteil entschieden hatte. Und dann 15 Jahre später, nicht mal eine Generation später, dieser Turnaround, das finde ich immer noch faszinierend. Gut, dieser Rückgriff auf Rom und diese Symbole, die waren ja aber nicht nur machtpolitisch, es gab ja auch ziemlich wichtige gesellschaftliche Auswirkungen, zum Beispiel im Bereich des Rechts oder des Städtebaus vielleicht auch.
Ja, das ist richtig. Also Napoleon und seine Huldigung für Rom, die zeigten sich nicht nur in diesen symbolischen Gesten, auch die größte Rechtsreform der Neuzeit, die er in die Wege geleitet hat, war römisch geprägt. Also der Code Napoleon von 1804. Und er hat in diesem napoleonischen Gesetzbuch eigentlich seine Kategorien, die er entwerfen ließ, diese seine rechtlichen Kategorien, nicht aus den früheren französischen Gesetzen abgeleitet, also aus diesen absolutistischen und dann republikanischen Gesetzeskorpen, sondern aus dem Codex Justinianum, also aus dem justinianischen Kodifikationen aus dem 6. Jahrhundert, aus diesem Corpus Juris Civilis, der da entwickelt worden war. Und für Napoleon war dies eine logische Vollendung. Also er hat das römische Recht verbunden mit seinem monarchischen Herrschaftsstil. Also dieses römische Recht, das mit den monarchischen Bedürfnissen der Cäsarenherrschaft verbunden war und so entstanden war im 6. Jahrhundert, das hat er nun weitergeführt und den modernen Bedürfnissen seiner monarchischen Herrschaft angepasst. Also da ist ganz viel auch römisches Recht in diese Gesetzesreform eingeflossen, die uns in vielen Teilen ja auch heute noch prägt. Und sein Einfluss oder der Einfluss Roms auf die Zeit Napoleons ist auch im Städtebau ablesbar. Also Napoleon hatte auch Städtebauvisionen, die römisch geprägt waren. Er sah Rom als seine zweite Kaiserstadt nach Paris und er ernannte dann auch seinen noch ungeborenen Sohn zum König von Rom, ließ ab 1811 eine Verschönerungskommission in Rom wirken und diese Kommission hat dann ja ehrgeizige Bauprojekte auch verwirklicht, hat zum Beispiel die verfallenen Trajansmärkte ausgegraben, hat Klöster abgerissen, um Platz zu schaffen für neue einladende Plätze. Im Quirinalspalast, dem heutigen Regierungssitz, sind prunkvolle Säle entstanden, in Erwartung des Kaisers, der da in die Stadt kommt. Und es gibt so eine Anekdote, die auch ein bisschen das Verhältnis oder das in gewisser Weise auch das Unverständnis Napoleons zu Rom exemplarisch aufzeigt. Als nämlich der Bildhauer Canova nach Paris gegangen war, um Napoleon zu porträtieren, soll Napoleon gefragt haben, warum pflanzt ihr in Rom eigentlich keine Bäume? Weil Napoleon hat ja bekanntlich viele Bäume, Alleen anlegen lassen und wollte das auch für seine zweite Kaiserstadt realisieren. Und Canovas Antwort war, wir pflanzen lieber Obelisken. Und das zeigt so ein bisschen ja auch Roms Selbstverständnis als diese ewige monumentale Stadt, im Gegensatz zu Napoleons modernisierenden Verschönerungsvorstellungen, um eben ein neues Rom zu schaffen, das aber dann eben letztlich unvollendet bleiben würde, weil Napoleons Imperium zerbrach schon 1814, also nur ein paar Jahre später. Und ja, die skurrile Pointe der ganzen Geschichte ist eigentlich, Napoleon selbst hat nie je einen Fuß nach Rom gesetzt.
Okay. Ja.
Alan, lass uns noch die Szene wechseln, nach Großbritannien, vielleicht auch nach London, die andere Großmachtstadt Europas in dieser Zeit. Dort herrschte zumindest im 19. Jahrhundert nämlich lange nicht ein Rom-Hype, sondern ein Griechenland-Hype, der Hellenismus. Aber auch die Briten konnten sich diesem Rom-Fable nicht entziehen, wurden zu Rom anhängen. Warum eigentlich und wann? Warum sind die Briten plötzlich auf Rom gekommen?
Ja, das ist ja wirklich nicht selbstverständlich, weil eben Frankreich war nicht nur die andere Großmacht, sondern auch der Erzfeind.
Der Rivale.
Ja. Der große Rivale, auch der unter Napoleon danach lüstete, Großbritannien zu erobern, zu besetzen, war ständig diese Angst vor der Invasion von Napoleon. Und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das wirklich auch so, dass man fand, ja gut, mit Rom identifizieren wir uns gar nicht, das galt als aggressiv, als monarchisch, politisch heikel. Eben man sah diese Bilder von Napoleon, der sich als römischer Kaiser da inszenierte, mit dem wollte man überhaupt nichts zu tun haben. Die Griechen, das war so das, was man toll fand. Das war die Zeit, als man im British Museum diese Parthenon-Skulpturen dann hortete. Auch eben, als man auch die Rhetorik gegen Napoleon auflud in Bezug auf griechische Denker und so weiter. Aber in den 1850ern begann das zu ändern, weil da zeigten mehrere Krisen, dass ein weltweites Reich, wie es das British Empire war, vielleicht mehr brauchte als jetzt einfach diese ästhetische Griechenland-Schwärmerei. Und man kann das festmachen an ein paar Ereignissen. Es gab 1857 die Indian Mutiny, also diesen großen Aufstand gegen die Ostindien-Kompanie in Indien, der blutig niedergeschlagen wurde. Es gab auch anderswo im Empire Rebellionen, Aufstände, Jamaika, in Irland. Und das zeigte, es brennt ein bisschen überall. Und ab diesem Punkt greift man dann nach Rom zurück als Vorbild, weil man erkannte in diesem antiken Weltreich ein Vorbild dafür, wie man gleichzeitig Republik und Imperium sein kann. Und es gibt einen Schlüsselmoment, an dem man dieses Umdenken sehr gut nachzeichnen kann, und das ist die sogenannte Don Pacifico-Affäre. Und Don Pacifico, also eigentlich David Pacifico, das war ein jüdisch-portugiesischer Händler, der in Athen lebte. Der war auch zugleich britischer Staatsbürger und der wurde Opfer eines Angriffs, sein Haus wurde geplündert und die griechische Regierung, die wollte dem auch keine Entschädigung zahlen. Und das führte dann in Großbritannien, in London, zu einer regen Debatte, große Empörung, und der Außenminister Lord Palmerston, der schickt dann kurzerhand die Royal Navy hin. Die blockiert den Hafen von Piräus, zwingt Athen zur Zahlung einer Entschädigung. Und Palmerston geht dann ins Parlament, ins Unterhaus, verteidigt diese Aktion und er sagt das mit einem Satz, der in die Geschichte eingegangen ist. Er sagte, so wie sich der Römer in früheren Zeiten frei von Demütigungen fühlen konnte, wenn er sagen konnte, civis Romanus sum, so soll auch ein britischer Untertan, egal in welchem Land er sich befindet, darauf vertrauen können, dass das wachsame Auge und der starke Arm Englands ihn vor Ungerechtigkeit und Unrecht schützen werden. Zitat Ende. Das war also eine ganz aggressive Ansage, diese Ich bin römischer Bürger Ruf. Und damit hat Palmerston zwei eigentlich Botschaften verankert. Er hat gesagt, erstens, britische Macht reicht bis ans andere Ende der Welt. Und er hat zweitens ganz explizit gemacht, Rom ist ab sofort das historische Vorbild, das dann auch solche globalen Eingriffe zugunsten der eigenen Bürger rechtfertigt. Und ja, das ist dann dieser Moment, ab da bekommt Rom Rückenwind. Das ist die Zeit, wo dann wirklich Zeitungen, Politiker, Bildungsbürger überall in diesem römischen Werkzeugkasten Argumente entdecken für die Verwaltung, fürs Militär, für auch die Moral. Also Griechenland tritt da in den Hintergrund.
Und wie merkt man das praktisch, dass Rom nun das neue Leitbild, das neue Leitmotiv wird?
Ein Beispiel ist die Sprache. Es ziehen dann Verwaltungsbegriffe ein in die Sprache wie Colony, Province, Dominion. Also Begriffe, die direkt aus dem Latein stammen. Und es gibt einen Kolonialhistoriker, C.P. Lucas, der notiert 1912, dass fast das komplette politische Wörterbuch des British Empire eigentlich ein römisches Erbe sei, weil es eben besteht aus diesen Begriffen. Etwas anderes ist die Architektur, auch da wieder. Es gibt zum Beispiel, als gutes Beispiel, das Foreign Colonial and India Office, das 1861, 1868 entsteht, im Londoner Regierungsviertel. Ich war auch mal drin, sehr eindrücklich. Und da sieht man diese Bezugnahme auch sehr gut. Also der Architekt George Gilbert Scott, der macht das so im römisch-klassizistischen Stil. Freitreppe hat es da, ein Triumphbogenfenster, diese Säulen. Also dieses ganze Gebäude soll dann irgendwie Macht und Ordnung ausstrahlen. Und gibt es noch ein Beispiel, das ich interessant finde, das sind diese Staatsfeiern, die dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts so Mode werden. Vor allem unter Queen Victoria. Als sie 1877 Kaiserin wird von Indien, gibt es eine riesige Parade, und dann 1897 bei ihrem Diamond Jubilee gibt es einen 11 Kilometer langen Umzug durch London, wo mehr als 20.000 Kolonialsoldaten marschieren. Und auch in der Presse nennt man das einen Triumph, also wie diese Triumphzüge in Rom. Und vielleicht das auch sprachlich prägnante Beispiel zum Schluss ist dann dieser Slogan Pax Britannica, der ja dann bewusst verkauft wird als Neuauflage der Pax Romana. Also diese Darstellung der britischen Herrschaft auch über die Meere als Zeit, die globalen Wohlstand garantiert, einen Frieden auch, der sichere Handelswege garantiert. Das ist das, was auch mit dieser Zeit stark dann natürlich verbunden wird.
Das ist jetzt aber alles sehr politisch, also, oder sagen wir mal, auf Verwaltungsebene. Wie stellte sich der ganz normale Brite, die normale Britin Rom vor? Also was verbirgt sich im Alltag innerhalb der Gesellschaft hinter der Fassade Rom?
Ja, man kann sich das ein bisschen wie Schubladen vorstellen, in die die Leute verschiedene Fantasien über Rom gepackt haben. Und jede dieser Schubladen hatte einen anderen Zweck. Es gab zum einen dieses Klassenzimmer Rom. Das kam daher, dass Latein halt das Pflichtfach war auf diesen Eliteschulen. Also büffelten die da alle diese Cicero und Co. Bilder. Es gab das Kirchenrom, also diese Vorstellung, dieses Bild von Rom als Sitz des Papstes. Für Protestanten, wie in England die meisten das waren, war das zugleich irgendwie faszinierend, aber auch bedrohlich, eben Papsttum als Gegnerschaft. Und da gab es dann Reiseberichte, die warten dann von diesen Prunkmessen, aber eigentlich dringt da eigentlich immer auch diese Bewunderung diese auch durch von diesem, genau, so Weihrauch, Petersdom, so schön. Und dann, das finde ich lustig, weil es führt zurück auf eine Folge, die wir auch schon gemacht haben über den Tourismus, gab es dieses Bild des Urlaubs Roms, weil das ist natürlich die Zeit, wo die Stadt mit Dampfschiff und Eisenbahn dann irgendwie ja auch für Mittelklasse-Touristen erreichbar wird. Und die gehen dann dahin, warme Nächte, oder? Nicht so englische Prüderie der Viktorianer. Es gibt dann auch Kunst, die das festhält. Es gibt zum Beispiel diesen Maler, der macht so Bilder mit, wo man so Badefeste sieht, mit sinnlichen Körpern. Und in London wäre das eigentlich undenkbar, aber so als Ferienfantasie geht denn das noch durch, dann diese Gesellschaft. Und dann natürlich kommt diese vierte Schublade, dieses dekadenten Roms. Also dieses Bild, dass dieses späte Imperium geprägt war von Überfluss und Moralverlust und Untergang und so. Und das war natürlich auch ein Spiegel für diese spätviktorianische Angst auch oder vor Moralverlust. Also das waren Bilder, die irgendwie immer da waren, zum Teil auch widersprüchlich waren, aber die Rom halt sehr festsetzten in diesem viktorianischen Denken.
Also Hochglanzvorbild und Warnung zugleich.
Genau.
Lass uns noch zum Abschluss ganz kurz auf den Mann blicken, den man thematisieren muss, wenn man über Rom und Rombezüge und imperiale Fantasien spricht, nämlich Mussolini. Der hat ja wie fast keiner vor ihm schamlos auf Rom als Vorbild zurückgegriffen. Also dieser faschistische Diktator von Italien, der zwischen 1922 und 1943 in Italien den ersten faschistischen Staat der Welt errichtet hat. Benito Mussolini hat das ja auch stark über die Architektur gemacht. Was ist die Idee Mussolinis, wenn er an dieser antiken Architektur auch anknüpft?
Ja, Mussolini wollte beweisen, dass sein faschistisches Italien direkt anschließt an das Imperium der Cäsaren. Und eben er macht das sehr vehement über die Architektur. Er lässt ab 1924 mitten durch dieses Rom, das damals ganz anders aussieht, ist voller mittelalterlichen Gassen, da lässt er eine 30 Meter breite Schneise schlagen, er lässt also Häuser abreißen, Hügel abtragen, Zehntausende Menschen werden zwangsumgesiedelt und das führt zunächst durchaus zu einer gewissen Begeisterung, weil diese Kaiserforen freigelegt werden, die jetzt eben heute, die wir heute alle immer noch besichtigen und uns da sehr, nahe fühlen dem alten Rom. Aber drei Viertel dieser gerade ausgegrabenen Reste hat man dann auch gleich wieder zugeschüttet. Weil eben es ging vor allem darum, dass er diese Prachtstraßen bauen konnte, die für Militärparaden eigentlich primär gedacht waren. Und interessant ist auch, wie Mussolini diesen Abriss auch persönlich inszeniert hat. Er stand da mit, es gibt ja diese Bilder, wo er mit nackten Armen dasteht auf einem Dach, die Spitzhacke in der Hand, posiert da für die Kameras. Und ja, das Resultat ist, man hat heute so das Gefühl eben, das sei alles ganz, echt, aber dabei die Art und Weise, wie dieses antike Rom freigelegt wurde oder Teile davon, das ist eigentlich direkt das Produkt von Mussolini.
Ja. Und Wie hat die Fachwelt darauf reagiert? Also ich meine, die Archäologen fielen wahrscheinlich sich gegenseitig in die Arme, jubelten. Andererseits mussten sie verzweifelt, wenn da die Gräben gleich wieder zugeschüttet werden. Ich war ja vor Wochen in Rom und habe da selbst erlebt, wie mühsam das sein kann, wenn etwas umgebaut wird, weil es monatelang dauert, bis da sämtliche Scherben und Grundrisse gesichert sind. Also wie geht das in den 20er Jahren in Rom mit den Archäologen, wenn Mussolini wütend ist auf die Ruinen?
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, ein zwielichtiges Ding. Die Architekten bekamen Geld wie nie zuvor, aber sie mussten Tempo machen. Es musste alles ganz schnell gehen. Dokumentation, auch wissenschaftliche Dokumentation, war von Mussolini nicht gefragt. Und ein Beispiel dafür ist, wie man umging mit dem Velia-Hügel. Das war eigentlich so quasi der letzte Sichtblocker vor dem Kolosseum. Der wurde kurzerhand eigentlich abgefräst. 300.000 Kubikmeter Schutt hat man da in Sümpfe gekippt an der Küstenstraße. Wertvolle Funde auch, die in diesem Hügel natürlich drin waren, hat man in den Aushub gekippt. Also da ging auch sehr viel verloren im Namen der Restaurierung des glorreichen alten Roms. Aber ja, gleichzeitig für viele Archäologen war es gut. Das wurden zum Teil auch Stars, weil ihre Ausgrabungen bestätigten den Faschisten, dass sie da im Namen der Geschichte handelten, dass sie sich da wirklich in diese Reihe stellen konnten, der Römer.
Ja. Und Wie ist das heute? Also du hast das jetzt schön gesagt, das, was wir heute als das antike Rom anschauen oder zumindest substanzielle Teile davon, sind eigentlich faschistisches Erbe. Wird das heute auch so wahrgenommen?
Du warst ja jetzt auch gar wieder dort. Ich glaube nicht. Die Antwort ist nein. Ich glaube, für viele Touristen gelten ja diese Paläste auch an der Piazza Augusta Imperatore oder entlang der Via Veneto. Das gilt ja alles als typisch römisch. Und auch diese alten Reliefkarten des römischen Imperiums, die Mussolini aufstellen ließ, die stehen immer noch dort eigentlich. Und ich glaube, auch bei Stadtführungen ging mir so, heißt es oft, ja, hier hat man die Antike da schön freigelegt. Aber eben, dass dafür 40.000 Bewohner umgesiedelt wurden, das sagt dann niemand. Und ich glaube, auch dieses Gefühl, das viele von uns haben, eben wenn sie in Rom stehen, dass sie das Gefühl haben, hey, hier ist die Geschichte ganz nahe. Hier wandern quasi die Römer vor meinem geistigen Auge, wenn ich da auf dem Forum rumspaziere. Das ist natürlich direkt das Produkt dieser Architektur. Das wollte man. Das wollte auch Mussolini. Das wollten die Faschisten, dass man sich da wirklich irgendwie wähnt wieder in der Erbstadt eigentlich dieses alten Roms. Und man kann, glaube ich, schon sagen, dieses faschistische Rom, das steht bis heute da eigentlich größtenteils unverändert da in der ewigen Stadt, in der sogenannten.
Unverändert und unkontextualisiert, wenn man so will. Architektur ist das eine. Wie stellte Mussolini sich selbst auch als Erben Roms dar? Also das ist ja Schulbuchwissen, dass dieser erste faschistische Staat in Italien sich ganz klar auf Rom bezogen hat. Wie geht das über die Architektur hinaus?
Ja, um vielleicht nur zwei, drei ganz offensichtliche Dinge zu nennen, damit wir das aber auch
machen. Natürlich
ein
Riesenfass, klar.
Ist ein Riesenfass und eben, wir haben uns jetzt extra ein bisschen auf die Architektur konzentriert, aber ich glaube, es wäre auch falsch, wenn wir das gar nicht erwähnen. Also natürlich gibt es den berühmten gestreckten Arm, den die Partei ab 1923 vorschreibt, der Saluto Romano, wie er offiziell heißt, angeblich eine Geste der Legionäre. Und die Idee war ja da, dass man, wenn man das da alltäglich wiederholt, dass das einen gewissen Körpersinn schafft für Disziplin. Das, glaube ich, ist das offensichtlichste Beispiel. Dann der Kalender, das fällt einem ja auch auf, wenn man durch Rom geht. Da gibt es ja immer noch öffentliche Inschriften, die nicht nur das christliche Jahr tragen, sondern auch die Zählung Anno, sagen wir mal, 11 EF, also das Jahr 11 der faschistischen Ära. Und auch da, das Vorbild waren da die Konsulatsjahre der Römer, die man da versuchte nachzuahmen oder nachzuäffen. Und dann gab es auch, ja, natürlich Jugendorganisationen, das ist auch so ein Beispiel. In der Opera Nationale zum Beispiel, da paradierten dann 10-Jährige in der Tunika, übten Marschlieder über Rom und mussten dann auch diese Adlerstandarten haben. Also da war, es war ein ganzes Sammelsurium an Alltagsgesten, Zeitrechnung, Erziehung mit römischer Symbolik. Und das sollte der Bevölkerung das Gefühl geben, im 4. Jahrtausend Roms zu leben. Ja. Unter Mussolinis Führung, natürlich.
Unter Mussolini. Ja, sehr schön, Alan. Damit sind wir einmal von Catos Carthago Delenda Est auf Zuckerbergs T-Shirt bis zu Mussolinis Spitzhacke gereist. Abschließend deine Einschätzung. Was lernen wir aus diesen 5 Beispielen?
Ja, ganz einfach. Ich glaube, wir lernen, dass Rom weniger Vergangenheit ist als eine Werkzeugkiste. Wer Macht irgendwie begründen will oder einen Geltungsanspruch begründen will, der fischt sich da heraus aus diesem Kasten, was gerade passt. Eben republikanische Tugend, wie bei den Gründervätern der Vereinigten Staaten, Kaiserglanz, wie bei den anderen. Zum Teil dann auch die Angst vor dem Untergang Roms und was denn das auch, kann man ja auch instrumentalisieren, dann diese Angst. Also das Muster, glaube ich, das ist einfach erstaunlich stabil. Egal ob 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert oder dann eben die 1920er, 1930er.
Wenn also jemand mit lateinischen Parolen um sich wirft,
aufpassen.
Dann aufpassen. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen und zu fragen, welches Rom wird denn da gerade ausgepackt und vielleicht auch, was möchte man überdecken. Weil Geschichte ist A, überall und B, sie ist eben auch nie neutral. Und wer sie zitiert, der baut sich eine Bühne. Und Alan, unser Job ist es ja, vereinfacht gesagt, hier ein bisschen Licht reinzubringen, das Licht anzumachen, hinter die Kulissen zu blicken oder eben diese Kulissen sichtbar zu machen. Und ich glaube, das ist uns in dieser Folge sehr schön gelungen, eine tolle Folge über Rom, über die Römische Republik, das Römische Imperium, die Rombilder auch, die sich über die Jahrhunderte in unterschiedlichsten Kontexten festgesetzt und weiterentwickelt haben. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns liked auf den gängigen Plattformen, wo man Podcasts hören kann. Wir freuen uns auch immer über eine Unterstützung. Ihr könnt uns auf unserer Webseite www.überallgeschichte.info unterstützen. Wir freuen uns bereits wieder auf die nächste Folge in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut.
Bis bald.